Das ist gefühlt Ewigkeiten her, dass wir hier so in unserem kleinen virtuellen Studio saßen.
Ja, ist brutal, oder? Schon wieder also, ewig her. Aber Sommerpause tat auch gut. Mal Urlaub machen und so, und weg von allem. Und
treffen wir uns ja auch sozusagen passend zum, also zumindest bei mir ist das Wetter entsprechend herbstlich.
Ja, wir haben auch kein so besonderes Wetter.
Da ist von heute. Sommer nicht mehr viel zu tun, viel zu hören. Aber gut. Dann.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Aber jetzt haben wir ja in unserer genutzten Sommerpause auch nicht nur unsere Batterien aufgeladen, scheinbar haben sich auch die Reedereien ein bisschen wieder Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Und wir haben ja immer wieder mal drüber gesprochen. Carnival hat neue Schiffe in Auftrag gegeben.
Ja, einige.
Ja, und unter anderem.
Man weiß noch nicht, wo sie hingehen im Konzern, aber.
Ja, wobei, also manche haben auch ein oder vielleicht sogar dann, wenn die Optionen gezogen werden, zwei Schiffe könnten auch für AIDA abfallen. Was ja auch schon eine Nachricht an sich wert ist. Gut, spannend wäre, wenn es wirklich AIDA ist, dann wären es die ersten Schiffe, die geplanterweise aus Italien kommen würden für AIDA. Wobei ich auch da schon wieder in manchen Berichten gelesen habe, ja, bei der Reederei gibt es irgendwie Probleme. Gegebenenfalls werden sie doch bei der Meyer Werft gebaut, also oder könnten gebaut werden. Man darf gespannt sein. Interessant auf jeden Fall die News, dass die Schiffsklasse definitiv wieder kleiner als Nova und Cosma ist.
Also, ja, definitiv.
Die nächsten Wochen.
Wird spannend.
Und im Gegenzug dazu, MSC auch wieder neue Schiffsbauten verkündet.
Ja, die werden größer.
Die werden noch größer. Ja. Ne? Noch größer als Royal Caribbean. Also, das ist spannend. Also, es geht wieder los. Ne? Also,
wird auch Maya Turku dann sein, die ganz großen bauen für MSC? Und da wird man mal sehen, was da die so abwerfen. Und
jetzt, wo Maya ja auch durch den Start gerettet ist, können die wieder auch.
Genau, ich denke, da wird es dann auch weitergehen.
Wir sind auf jeden Fall mal gespannt.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, in der Sommerpause haben wir unser kleines Boot wieder startklar gemacht.
Wir waren selber auf dem Boot.
Ich war selber auf dem Boot, genau. Und
mehrfach.
Wir haben im Prinzip wieder zweimal die gleiche oder fast die gleiche Reise, aber auch wieder zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht. Und das wäre doch eine schöne Idee, da heute mal über unsere beiden Reisen in den Norden zu sprechen.
Ja, da haben wir ja gesagt, da wir ungefähr die gleichen Destinationen hatten, dann können wir es aus beiden Blickwinkeln mal beleuchten, wie es dir gefallen hat, wie es mir gefallen hat.
Wobei wir natürlich gar nicht mal unsere konkreten Häfen abgeglichen haben. Nee. Deswegen
mal gucken. Aber das machen wir heute mal ganz spontan.
Gut, den ersten Unterschied gibt es glaube ich schon, weil ich glaube nicht, dass du in Hamburg losgefahren bist.
Tatsächlich sind wir in Kiel gestartet.
Okay. Vielleicht wollen wir noch erzählen, mit was wir unterwegs waren.
Macht vielleicht Sinn. Also, liebe Leute, liebe Cruisies, es geht heute natürlich, also erstmal die Destination. Wir waren in Norwegen, sowohl der Oliver als auch ich. Also, Oliver Nordland und ich war komplett in Norwegen unterwegs. Ich war auf der ganz neuen, brandneuen Mein Schiff 7 unterwegs. Gerade mal die dritte Fahrt insgesamt.
Und da reden wir aber nochmal separat drüber, wie das Schiff so ist.
Ja, natürlich. Und du warst auf der?
Ich war auf AIDA unterwegs, was sonst, ja. Ich meine, ich habe ihn in Wien. Und habe aber auch eine reine Norwegen-Tour gemacht. Es waren nur norwegische Häfen.
Nur Norwegen.
Nur Norwegen.
Also haben wir es da zusammen.
Genau, der Unterschied ist, ich war im Mai unterwegs und du jetzt quasi.
Gerade frisch vor ein paar Wochen.
Genau, also vielleicht für die, wir haben jetzt Mitte September.
Stimmt, also ich war Mitte August.
Unterwegs. Genau. Ja, wunderbar. Nee, bei uns ging es in Hamburg los. Also von daher gar nicht so weit entfernt von Kiel. Magst du vielleicht erstmal was zum Schiff, zum Mein Schiff 7 erzählen?
Mein Schiff 7, da kann ich eigentlich schon relativ vieles erzählen. Die Mein Schiff ist ein Schwesterschiff von der Mein Schiff 1 und der 2. Das merkt man natürlich auch direkt dem Schiff an. Es gibt ein paar Neuerungen, zum Beispiel ein paar neue Restaurants oder ein paar andere Restaurants. Man hat zum Beispiel die Bierbar nicht mehr mit dabei. Und stattdessen gibt es jetzt ein Kaffeehaus, was ich brutal toll fand. Ganz tolle Neuerung, auch so, das Schiff sehr schön gestaltet, wie immer, klassischer Mein Schiff-Stil.
Also man fühlt sich sofort wieder zu Hause.
Ja, man kennt, also wenn man die 1 und die 2 kennt, eigentlich auch, wenn man die anderen kennt, man kennt das Schiff sofort. Ja, also das ist definitiv
nichts groß anders. Das finde ich jetzt als Nicht-Mein-Schiff-Fahrer so das Verwirrende, dass die, sag ich mal, Schwesterschiffe nicht immer so direkt in derselben Abfolge sind, ne? Sondern dass da Schiffe so dazwischen gerutscht sind, und das macht es jetzt für mich so ein bisschen immer ein bisschen schwer greifbar. Aber
ja, das ist so halt aus dieser Dings erwachsen, dass man halt die 1 abgegeben hat, die 2 wurde zur Herz, dann wurde das Schwesterschiff von der 1, wurde dann die 2 und jetzt das Neue, das jetzt ein bisschen der Nachzügler, das ist jetzt halt die 7 geworden, weil keine Nummer mehr frei ist.
Und man ja sowieso weg von den Nummern jetzt geht. Also die spannende Frage, ist denn da was announced? Sag ich announced, immer diese Anglizismen. Ist denn da was kommuniziert, ob man die Schiffe jetzt, wo sozusagen dann ja auch das nächste Schiff keine Nummer mehr haben wird, umbenennen wird?
Die alten Schiffe, die werden so bleiben, wie sie sind.
Okay, also man führt dann quasi da zwei Namenskonventionen ein.
Die neuen Schiffe ist eine neue Klasse, die Intuition Class, ein ganz anderes Konzept auch an Bord. Da werden wir dann auch bei Gelegenheit dann nochmal drüber reden.
Ja, unbedingt.
Wahrscheinlich über die neue Schiffsklasse. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt die bisherigen Schiffe, die bleiben, wie sie sind. Und da fährt TUI Cruises auch sehr, sehr gut damit, glaube ich.
Ja, du hast ja, ich habe bei WhatsApp gesehen, es riecht noch fast nach Farbe, hast du geschrieben, glaube ich, so ähnlich.
Ja, yeah. Also, dieser klassische Titanic-Spruch, ja. Man konnte noch die neue Farbe riechen. Genau.
Das heißt, das Schiff war an allen Ecken und Enden noch sozusagen blitzeblank und
brandneu, was man gemerkt hat, eine ganz tolle erste Crew drauf. Die hatten alle Bock auf Urlaub, die hatten alle Bock auf Kreuzfahrten und auf die Arbeit, und das hat man schon ein bisschen gemerkt, es war schon sehr, sehr positiv an Bord, so bei allem. Das hat beim Friseur angefangen, ging über die Massage, über die Spa-Leute weiter, oder auch die ganzen Barkeeper und so weiter, die hatten alle immer ein Grinsen auf dem Gesicht, weil die waren so happy, dass sie ein neues Schiff übernehmen durften, so als erste Crew, und das hat man denen noch angemerkt, dass die noch richtig Spaß haben.
Hochmotiviert. Also,
Ja, absolut, klar.
Ja, da kommen wir schon gleich zum ersten Gegensatz zu meiner Reise. Also, wir waren mit der
AIDA?
Ja. Wie peinlich. Ich bin jetzt gerade, ich muss gestehen, ich bin gerade total, ich musste eben überlegen, ob ich mit der Perla oder mit der Prima unterwegs war, aber es war die Perla. Was im Grunde erstmal egal ist, weil sie nicht exakt
gleich sind. Ich wollte gerade sagen, sind die sehr unterschiedlich?
Die sind gar nicht unterschiedlich. Das ist wirklich, also wenn der Begriff Schwesterschiff bei AIDA auf zwei Schiffe zutrifft, dann definitiv auf diese beiden. Denn ich wüsste jetzt, und die super erfahrenen AIDA, noch mehr erfahrenen AIDA-Fahrer mögen mich jetzt bitte nicht steinigen, wenn ich jetzt sage, die sind wirklich absolut identisch, also wirklich auf den letzten Pinselstrich, aber da hat man die Zeit dann doch ein bisschen angemerkt, und man hat es auch schon in manchen AIDA-Foren gesehen, also ich musste wirklich schmunzeln, man hat auf den Außendecks, haben sich die Handläufe an der Reling gelöst, an den Enden, und da wurde fleißig Panzertape benutzt und Klebeband, um die wieder quasi an der Unterkonstruktion festzumachen, weil die wirklich links und rechts sich nach oben gebogen haben. Und das wirklich aber auf dem gesamten Schiff komplett umlaufend. Also es sah ein bisschen witzig aus, wie so ein Heimwerker hat man halt hier mit Panzertape die Reling festgemacht. Hatte so einen ganz speziellen Charme irgendwie. Ja. Aber da merkte man, okay, das Schiff ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, und da muss man, glaube ich, bei der nächsten Werft Überholung noch ein bisschen was tun.
Ja, ich muss jetzt gerade sagen, Oliver, ich war auf der AIDA Prima, gerade letztes Wochenende.
Stimmt, du hast, ja.
Tatsächlich, ich hab's ja in meinem Instagram und so auch verbreitet. Ich war ja eingeladen zum Ship Visit, also wir durften nicht fahren, aber natürlich werden da immer mal wieder Gruppen eingeladen, um sich die Schiffe anzuschauen. Ich habe gleich die Chance genutzt habe mir Freitag die AIDA Soul angeschaut, bevor sie jetzt ins Dock geht, und durfte dann auch am Samstag, dann Samstag früh, haben wir eine schöne lange Führung auf der AIDA Prima. Und dann
hab ich mir, du kannst das Schiff genauer noch angeschaut. Nicht, oder warst du schon mal?
Ich kannte das Schiff nämlich vorher noch nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, wovon du redest. Ja, also tatsächlich, die AIDA Prima hat mir sehr gut gefallen. Schön mit den Restaurants, mal was ganz anderes, wie ich es halt kenne. Und ja, da könnte ich mir jetzt einen Urlaub für mich selbst persönlich also auch vorstellen.
Ich muss gestehen, das ist meine Lieblingsschiffklasse aus zweierlei Gründen.
Das geht aber sehr, sehr vielen so. Also tatsächlich,
ja, weil, sagt aber jeder. Das ist auch quasi relativ klar, denn du hast ein riesengroßes Angebot an Restaurants. Wenn ich sage riesengroß, immer im Vergleich zur vorherigen kleinen Sphinx-Klasse, ja, natürlich. Ne?
Das Riesenbrauhaus, das French Kiss,
genau, also
etc.
Alle tollen Sachen, hast aber von der Gesamtpassagierzahl einfach eine viel, viel kleinere Anzahl als bei den beiden großen wie Cosma und Nova, die vom Angebot her fast aber identisch sind. Okay, das Time Machine Restaurant gibt es auf der Prima Impella nicht, aber ansonsten hast du im Prinzip dieselbe Auswahl an Restaurants, mehr oder weniger, aber mit viel, viel weniger Leuten, und es kommt natürlich den Leuten entgegen. Du hast ein großes Schiff, du hast ein tolles Angebot, hast aber nicht das Gefühl, dass du quasi jetzt hier unter Menschenmassen bist, und das macht es einfach für viele sehr, 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 sehr angenehm, und da bin ich mit dabei. Ne? Also und wenn es für mich ein Manko auf dieser Schiffsklasse gibt, und das ist aber im Zweifelsfall verschmerzbar, ich habe es ja auch geschrieben, ich finde es schade, dass man auf den beiden Schiffen, also Perla und Prima, auf den Außendecks eben nicht vorne an den Bug kommt, weil dann ist natürlich der Suiten-VIP-Bereich, nenne ich ihn mal, Spazio-Deck, die diese schöne Aussicht natürlich quasi mitbezahlen, und das ist natürlich bei der
Sphinx-Klasse. Ja, du kannst höchstens in Champagner-Bar gehen.
Ja, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Und wenn du aber jetzt bei den Sphinx-Klasse-Schiffen oder Nova oder Cosma, da kannst du natürlich wirklich vorne am Außendeck beim Auslaufen, hast eine wunderbare Sicht. Das wäre das einzige Manko bei der Schiffsklasse. Aber insofern muss ich sonst sagen, wirklich toll. Und wenn AIDA wirklich jetzt bei den neuen Bestellungen auch ein Schiff abkriegt und die Schiffsklasse oder die Schiffsgröße wieder in der Liga spielt, ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung. Das wird auf jeden Fall wieder viele Lieblinge finden bei den Fahrern, Mitfahrerinnen.
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Evolution, wenn sie dann die Schiffe umgebaut haben, der Sphinx-Klasse.
Definitiv.
Das scheint auch sehr, sehr schön zu werden. Also da
ja, da darf man ja auch wirklich sehr gespannt werden. Ja, manche Infos sind ja jetzt schon draußen, also French Kiss, dass es kommen wird, ist draußen. Aber natürlich bleiben noch ein paar Fragen offen, die AIDA jetzt immer so häppchenweise veröffentlicht. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Aber wir kommen ganz weit weg von unserem eigentlichen
Urlaub.
Thema.
Zurück zum Urlaub. Ja,
genau, wir reden vom Urlaub. Okay, Kiel gestartet. Wo ging es hin danach?
Ja, Kiel sind wir gestartet. Dann hatten wir natürlich gleich den nächsten Tag eine Fahrradtour gemacht in Kopenhagen. Wir sind dann quasi unten rum, also erstmal direkt nach Dänemark, Kopenhagen gefahren. Und dann kam der erste Seetag und ging es dann hoch Richtung Geiranger Fjord.
Ah, okay. Dann war es bei uns. Wir sind nach Bergen zuerst gefahren nach einem Seetag und dann kam nach Bergen eine Geiranger Fjord. Aber dann lass uns doch mal über Kopenhagen. Was habt ihr gemacht in Kopenhagen? Eine Fahrradtour, hast du gesagt.
Ja, tatsächlich. Also wir hatten tatsächlich das Glück. Es war ja, als wir weggefahren sind, hier wunderschöne 35 Grad so hier bei uns. Und dann sitzt man zu Hause und packt die Koffer, es wird nächste Woche doch recht kühl in Norwegen. Und dann merkt man, dass dann der Koffer doch relativ klein wird irgendwann. Wir hatten aber dann das Glück, in Kopenhagen noch relativ gutes, tolles Wetter zu erwischen und haben dann schön bei schönen Temperaturen eine wunderschöne Radtour gemacht in dieser sehr fahrradfreundlichen Stadt, muss man sagen.
Mit meinem Schiff oder selbst irgendwie organisiert?
Nee, tatsächlich, wir Fahrrad-Bike-Touren machen wir sehr gern mit dem Schiff, weil da die Guides, die wissen schon, wo alles gut ist, da kommt man gut durch, kriegt relativ gut, also kriegt schöne Fahrräder, die sind eigentlich gut zu fahren, und das machen wir dann vom Schiff aus.
Aber da haben wir auch schon wieder was. Du fährst im Sommer, hast Herbstwetter, und ich fahre im Frühjahr und habe Hochsommerwetter. Also das kann ich schon mal vorab. Also wir sind im Mai gefahren, Anfang Mai, und wir hatten von der Abfahrt in Hamburg bis zur Ankunft in Hamburg jeden Tag Sonnenschein, strahlend blauen Himmel, und selbst in den nördlichsten Zielen, jetzt muss ich gerade mal gucken, was war unser nördlichster Stop, jetzt muss ich gerade mal auf die Karte schauen, in Trondheim, selbst da hatten wir noch 22, 23 Grad. Und das geht jeden Tag. Also es gab nur einen Nachmittag, wo man kurz eine Wolke vorbeikam, aber ansonsten war das wirklich Hochsommerwetter, und das habe ich noch nie erlebt auf so einer Norwegen-Tour, auf dem Pooldeck rappelvoll, also voll jetzt nicht übertrieben voll, sondern gut gefüllt. Es fühlte sich an wie eine Mittelmeerkreuzfahrt. Also es war
verrückt. So war es bei uns vor 2 Jahren.
Und also der Lektor an Bord sagte auch, er fährt die Tour jetzt seit 20 Jahren, hat er noch nicht erlebt, dass man wirklich so ein Wetter auf so einer Tour zu dieser Jahreszeit hat. Also das war echt...
Ja, das hatten wir vor 2 Jahren genauso. Wir hatten wirklich komplett Norwegen durch Tolsch das Sommerwetter. Ja, da eben wurde es dann, also war schon schlecht angesagt im Wetterbericht. Nach Kopenhagen kam dann erstmal ein Seetag mit doch relativ hoher Dünung. Wir hatten dann doch schon den einen oder anderen, dem es dann doch nicht ganz so gut war. Waren ungefähr 4-5 Meter Wellen ungefähr haben wir gehabt. Das merke ich dann auch auf dem großen Schiff schon. Ne? Also
ja,
schon einfach so.
Klar.
Und jetzt habe ich dich gerade vorhin angelogen. Ich habe tatsächlich gerade meine Aufzeichnung angeschaut. Nee, wir sind auch zuerst nach Bergen tatsächlich. Das war dann unser erster Landgang. Ja.
Okay. Also okay, da haben wir schon mal das Gleiche. Was habt ihr in Bergen gemacht?
Ja, klassischerweise erstmal ein Regencape angezogen, weil es dann doch echt kühl war.
Die regenreichste Stadt in Norwegen.
Die regenreichste Stadt in Europa.
Europa sogar, okay.
Ja, ja, die regenreichste Stadt in Europa. Und ja, wir haben dann wirklich einen tollen Regentag erwischt. Die Kinder wollten auch gar nicht mit von Bord. So sind wir einfach losgezogen. Man kann da sehr gut vom Schiff einfach runtergehen. Bergen ist eine Stadt, die man sich zu Fuß wunderbar erlaufen definitiv kann. Ja, das geht ganz toll. Du bist ruckzuck in der Innenstadt. Du bist ruckzuck hier in diesem tollen, wie heißt das? Wie hieß es denn? Flodien ist der Berg oben, genau, wo es hochgeht. Und dann ist hier... Briggen, genau. Hier
die Altstadt
genau, am Ende vom Fjord, wo dann diese bunten Häuser und diese alten Häuser stehen. Ja. Großartig, ja. Fotos.
Wobei momentan, also weiß nicht, bei euch wahrscheinlich auch noch, manche waren wirklich eingerüstet, weil gerade sozusagen Renovierungstätigkeiten im Gange waren.
Beim einen oder anderen, ja, aber es ging
eigentlich. Aber ich stimme dir zu, also Bergen ist eine Stadt, die man wirklich sehr gut zu Fuß machen kann. Und ich weiß nicht, wo ihr gelegen habt, weil wir hatten sozusagen, also unser Ziel bei strahlendem Sonnenschein und über 20 Grad, war in der Tat der Fleuen. Wir wollten mit der Zahnradbahn hochfahren. Und von unserem Liegeplatz aus mussten wir quasi sowieso zu Fuß einmal quer durch die Stadt. Auch dann, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, die Karten, die Tickets für die Bahn unterwegs auf dem Smartphone quasi gebucht, um dann vor Ort an der Schlange vorbeigehen zu können und eben direkt schön auf den Berg hochzukommen. Jetzt waren wir relativ früh unterwegs, da war die Schlange noch nicht so lange, aber als wir runterkamen, da war schon wirklich richtig was los und man hatte halt bei dem Wetter eine tolle Aussicht über Bergen und die ganze Region. Also das war echt super und Bergen definitiv auf eigene Faust machbar und ein ganz tolles Ziel.
Großartige Stadt, ja.
Also wirklich und
schön. Wir waren auch Berlin, hier am, wir waren ja auch unten am Fjord, also am Fjordende, da war dann auch der Markt gerade aufgebaut, so ein Wochenmarkt mit Fisch und mit verschiedenen Rentierwürste konnte man kaufen oder Spezialitäten von vor Ort probieren. Also es war wunderschön, darüber zu laufen und zu schlendern. Da kann ich echt nur empfehlen, Bergen geht immer.
Ja, ich habe also auch Bergen, es ist schon ein paar Tage her, auch bei Regen schon gemacht, mit ähnlichen Programmen, auch die Stadt und die Mount Floyen. Also das geht, ne? Gerade weil die Wege jetzt nicht so weit sind und ein Regenschirm oder eine Regenjacke, Regencape und dann funktioniert das auch ganz gut.
Genau.
Ja.
Ja.
Geiranger.
Und wo Geiranger, ging es dann auch für euch direkt zum Geiranger aus Bergen?
Jetzt muss ich gerade mal wieder auf meinen Reiseverlauf. Ja, genau. Also in der Tat war Geiranger dann der nächste Stopp ohne Seetag nach Bergen.
Mhm.
So. Was soll ich sagen? Strahlenblauer Himmel.
Ja, ich kenne den Geiranger mit strahlenblauem Himmel, aber dieses Mal hatten wir auch ein bisschen regnerisch. Aber gegen Mittag hat es dann aufgehört. Zum Geiranger lässt sich übrigens sagen, gerade diese Woche oder letzte Woche News gekommen, die Frist 2026 war ja gesetzt, dass da die großen Schiffe nicht mehr reinfahren sollen. Die wurde jetzt verlängert auf, bitte korrigier mich, 2032.
Ich habe die Jahreszahl nicht ganz im Kopf, aber es war relativ lange.
Cruise Lines die Möglichkeit geben, auch hier Brückentechnologien einzubauen und auch weiterhin zu fahren. Natürlich will man auch von Norweger Seite aus nicht dort den Tourismus komplett abwürgen, weil ich meine, da kommt jeden Tag 1-2 große Schiffe an, die da gut Geld lassen. Und wenn man das verbieten bietet, kommt halt gar niemand mehr, außer die vielleicht die kleinen Hurtigruten, die noch dann komplett elektrisch da reinfahren.
Wobei man sich jetzt wieder die Frage stellen muss, wie viel Geld lässt man wirklich vor Ort, ne? Und wie viel Geld die Touranbieter einnehmen, bleiben in der Region, was geht dann wirklich irgendwo an irgendwelche Konzerne? Also, aber ich weiß
nicht. Ich glaube, da bleibt relativ viel Geld vor Ort, glaube ich, weil gerade die Bustouren und so, die wenn du hochfährst zum Dals Nibber und zur Adler Kehre und die Bubblecars, das ist ja alles, sind ja alles örtliche Agenturen, das die da dran verdienen. Ja.
Das ist wohl wahr. Aber da sind wir auch schon in dem, was kann man machen? Also, weiß nicht, wir haben dieses Mal ein relativ schmales Programm. Dals Nibber haben wir auf unserer letzten Norwegen-Tour schon gemacht. Da hielten wir zwar nicht im Geiranger, sind sozusagen von Landseite gekommen, sondern haben einfach einen kleinen Busausflug zu zwei, drei Aussichtspunkten gemacht. Was ich gerne gemacht hätte, und das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte, es gibt hier diese Twizzies von Renault, diese Elektro-Autos,
die
Zweisitzer, wo man echt individuell hin und her fahren kann. Hätten wir jetzt nicht den kleinen Mann dabei gehabt und seinen Sohn, wäre das echt eine tolle Geschichte gewesen. Zu dritt ist halt doof. Ne? Also, aber wenn ich zu zweit unterwegs bin, finde ich das eine super Geschichte, da einfach auf eigene Faust hinzugehen und hinzufahren und sich die Sachen
anzusehen. Ja, leider auf eigene Faust gibt es im Geiranger dann doch relativ wenig zu tun. Ja?
Na gut, der Ort selber ist jetzt halt auch nicht so groß, dass man da irgendwie was machen könnte.
Du kannst quasi auf eigene Faust losspazieren und einfach hier dem Wasserfall entlanglaufen oder dem Flusslauf entlang, ein bisschen Berg hochlaufen oder wandern gehen. Das geht natürlich alles. Aber so insgesamt hängst du da ganz schön. Also es gibt jetzt keine Autovermietung, wo du jetzt einfach mal ein Auto mieten könntest und einfach auf eigene Faust los oder eine Buslinie, wo jetzt mal Linienbus irgendwo hinfährt, selbst der klassische Sightseeing-Bus, die roten Busse, die es wirklich überall gibt, selbst die fahren ja eigentlich nur zwei Halte. Ja, die fahren ja quasi unten im Dorf ab, dann fahren sie einmal einen Berg hoch bis kurz nach der Kirche, glaube ich, und dann geht es noch hoch zur Adlerkehre und dann fahrt er wieder zurück.
Korrekt.
Und das kostet richtig Geld, also das ist nicht günstig. Ja.
Deswegen, dann lieber eben mit den Twizzies, ich weiß gar nicht, wie die Preise da sind, aber dann kann man wenigstens selbst entscheiden, wann man fährt, wohin man fährt und so weiter und so weiter. Aber, ich meine, muss man auch sagen, beim Geiranger ist natürlich das eigentliche Ziel die Einfahrt oder Ausfahrt selbst. Ja. Ne? Ich meine, der Ort, so beschaulich er ist, aber und das.
Also wir sind auch extra um 6 Uhr morgens aufgestanden. Dann gab es heißen Kakao und Punsch am Pooldeck, wurde dann ausgeschenkt von der Crew. Und
das war bei Ihnen auch so. Es gab Kuchen, es gab Kaffee und Tee und so weiter. Und das war wirklich, also wirklich, wirklich ein Highlight. Und es wurde also auch mehrfach betont, das macht nicht jeder Kapitän und nicht jeder Lotse, was wir gemacht haben. Und zwar hat unser Kapitän das Schiff vor den sieben Schwestern andersrum. Er hat erstmal am Eingang zur Einfahrt des Fjords gestoppt. So. Dann ging sozusagen das Rettungsboot von Bord, also wurde zu Wasser gelassen mit einem Kamerateam. Das ist erstmal noch nicht so besonders. Das ist jetzt okay, man möchte halt den Urlaubsfilm ein bisschen mit schönen Bildern aufpeppen. Dann ging die Fahrt langsam weiter, natürlich mit tollen Geschichten, Erzählungen des Lektors an Bord zu leicht mystischer Musik. Und dann, wie gesagt, wurde das Schiff nochmal vor den sieben Schwestern gestoppt. Und dann hat er wirklich das Schiff auf der Stelle gedreht, 360 Grad.
Das hatten wir vor 2 Jahren. Ja.
Und das war echt ein Highlight. Wenn du dann wirklich, also wir standen am Heck des Schiffes, dann wirklich gefühlt ganz nah dran bist und wirklich fast den Wasserfall zum Greifen nah hast, das war sensationell. Ne?
Ja.
Und natürlich hat das Kamerateam während dieser ganzen Fahrt, weil das Wetter war halt wirklich, also mehr Bilderbuch geht nicht, ganz, ganz tolle Bilder gemacht, die AIDA auch direkt ein paar Tage später auf YouTube in einem eigenen kleinen Clip veröffentlicht hat. Also das war schon, ich glaube, solche Bilder haben sie selten in der Qualität produzieren können, weil das war wirklich perfekt, das Wetter. Und ja, also Wahnsinn. Ne?
Das perfekte Stichwort quasi, um dir meinen Tag zu erzählen, und zwar wir haben es sehr, sehr ruhig angehen lassen, sind eigentlich nur ins Dorf reingelaufen, ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen da im Shop rumgeschaut und haben es aber insgesamt ruhig angehen lassen, weil wir hatten gebucht, es gibt eine, die fahren auch sehr oft auf dem Geiranger mit diesen Schnellbooten, mit diesen Schlauchboot-Schnellbooten. Also es ist eigentlich völlig irre. 800 PS, also zweimal 400 PS. Ja, und das Größte hatte dann sogar zweimal 600 PS Außenborder da dran, ja. Für so ein kleines Schlauchboot. Also die haben schon Power ohne Ende, ja. Und man konnte an Bord buchen mit dem Boot, mit dem Ribboot, dem Schiff hinterher. Das heißt, das Schiff legt
die ganze ab, Fahrt in Garingaray.
Und du fährst dann bis Hellesylt mit dem kleinen Schnellboot, dem Schiff hinterher, immer wieder ums Schiff drumherum und auch mit den kleinen Booten ganz nah an die Sieben Schwestern ran, ganz nah an den Freierwasserfall ran. Ja.
Da stelle ich mir
dann wirklich toll paar, bis auf 2,50 Meter an die Felskante dran und so weiter. Also das mega. Ist
aber auch.
Dieser Ausflug, den haben wir vor 2 Jahren auch schon gebucht gehabt. Da waren nur ich und meine 2 Jungs unterwegs. Und dieses Mal haben wir gesagt zu meiner Frau, du musst da mit. Dieses Mal drückst du dich da nicht rum, da gehst du dieses Mal mit. Und die hat auch gesagt, es war mega gut.
Jetzt stelle ich mir vor, das sind ja nicht so viele Kapazitäten, dass der dann auch preislich wahrscheinlich durchaus...
Also der lag bei ungefähr 100 Euro pro Nase.
Das geht ja. Also das geht. Das ist ganz schön viel Geld, aber...
Bei 4 Personen, ja.
Wenn man für Ausflügen geht's.
Aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, das habe ich gern bezahlt, weil es hätte quasi das Gleiche gekostet, wenn du bei dieser Agentur vor Ort da so mittags einen RIP-Ausflug gebucht hättest. Ja. Dann wärst du halt wieder zurückgefahren.
Und selbst so eine Busfahrt jetzt, ne, zu den Aussichtspunkten, ja. Die ist pro Person mit knapp, jetzt müsste ich lügen, ja. Knapp 50 Euro oder so, auch nicht so günstig. Also von daher...
Es ging, es war also nur eine gute Stunde. Du kriegst dann so einen großen Overall und eine Schwimmweste und dann kriegst du extra noch eine Brille auf, weil die Dinger wirklich schnell sind. Und dann fahren die da, wirklich, das Schiff fährt schon, legt schon ab und dann fährst du dem Schiff hinterher immer mal wieder ums Schiff drumherum. Die haben dann auch so ein bisschen Spaß da an der Ecke. Und dann fahren sie aber auch an die Wasserfälle dran, erklären auch ein bisschen was. Oder am Ausgang vom Geiranger, wo du dann Richtung Hellesylt abbiegst. Mhm. Da gibt's so zum Beispiel an der Ecke eine verlassene Farm, da wird einem dann auch mal erklärt, dass da das tatsächlich Farmland war, dass es eine von den größten Bauernhöfen der Gegend ist und so, also hoch interessant.
Ja. Ich stelle mir auch vor, also wenn ich dran denke, meine super. Erste Fahrt in den Geiranger, da ist man noch getendert, da gab es den Seawalk noch nicht und wenn man dann wirklich von so einem kleinen Boot neben dem großen Schiff hinfährt, ja, da genau. Wirken ja die Größen nochmal ganz, ganz anders. Ne? Das ist ja
und auch der Fjord selber, das ist ja schon auf dem Schiff eine Erfahrung. Und dann da in dem kleinen Boot die riesen Felswände, mega.
Also, super.
Das ist tatsächlich näher das kommt man an die Wasser.
Jetzt bist du kurz weg.
Mein Internet?
Ja,
jetzt war es kurz weg. Mein Internet, aber das schneiden wir raus.
Ja. Gut.
So.
Ja, super.
Weiter geht's.
Ja, dann, wo ging es bei euch danach hin?
Ja, also nach dem Geiranger hatten wir dann Seetag.
Okay.
Auch zum wieder.
Wir nicht, wir sind direkt an den nächsten Hafen, aber wohin ging es bei euch?
Bei uns ging es dann direkt Richtung Oslo.
Ah, okay. Das heißt, wieder eher Richtung Süden runter.
Da ging es schon wieder Richtung Süden, genau. Also da ging es dann schon Richtung Oslo. Also erst im Seetag, da haben wir uns schön ausgeruht.
Das heißt, Garingaray war bei euch das Nördlichste sozusagen.
Das war das Nördlichste, weiter hoch ging es dieses Mal gar nicht.
Okay, ja.
Und wir sind dann quasi nach dem Seetag in Oslo angekommen. Ja, ganz klassische Stadtrundfahrt gebucht. Meine Frau war vor 2 Jahren schon in diesem... Da gibt es diesen wunderschönen Vigeland-Park mit den Statuen und den...
ich habe die Bilder bei dir im Status gesehen und habe dich ja auch noch gefragt, ja. Sag mal, wo ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen, als ich in Oslo war.
Ein wunderschöner Park und sie hatte damals nur so 20 Minuten Zeit oder 10 Minuten Zeit, um da mal kurz reinzuspicken. Und da haben wir uns dann eine tolle Fahrt ausgesucht, die Stadtrundfahrt mit dem Vigeland-Park über eine Stunde dann anzuschauen, einmal komplett durchgeführt zu werden und auch ein bisschen was erklärt zu kriegen von der Kunst von dem Herrn. Und dann waren wir auch noch am Holmenkollen natürlich für die Kinder, dass die da mal die Skisprungschanze sehen, weil das ist auch was Eindrucksvolles.
Die Zipline gefahren?
Oder nein, gab's, gab's klein gefahren. Nee. Okay. Völlig irre, was die kostet. Ja. Das ist ja,
ich glaube, 100 Euro oder so. Also irre stelle ich mir vor, diese Skisprungschanze mit der Zipline runterzudüsen. Das ist, glaube ich, noch viel irrer an der Stelle.
Ja, ja, klar. Nee, also Zipline sind wir nicht gefahren, aber einfach mal, um das gesehen zu haben, von was, wie steil das ist. Keine Kamera und kein Foto der Welt kann auf.
Ich war einmal in Garmisch-Partenkirchen
an der Skisprungschanze.
Ich weiß nicht, was einen reitet, von da oben mit Skiern runterzufahren.
Ja, und tatsächlich, Abschluss war dann noch im Fram-Museum, das war das Schiff, wo der Amundsen diese ganzen Nordpol- und Südpol-Expeditionen ausgemacht hat, also die Entdeckung vom Südpol und so, und das ist hochinteressant, das Museum. Das Schiff ist in der Halle eingebaut und drumherum dann quasi das Museum.
Ah, okay.
Und das Schiff, also das komplette Schiff steht da drin und dann total schön alles bebildert und super beschrieben. Da durften wir dann auch noch eine Stunde da das Museum angucken. War spitze.
Okay. Also während dieser Fahrt, über die wir jetzt ja gerade sprechen, oder über unsere beiden Fahrten, waren wir jetzt nicht in Oslo. Das habe ich aber während einer anderen Reise mal. Auch eine Stadt, die man je nach Liegeplatz besser oder zumindest noch gut zu Fuß erkunden kann.
Ja.
Ich meine, die Oper, das Opernhaus natürlich ein Highlight in Oslo.
Ja, Oslo
ist super, dieses schräge Dach hochlaufen kann. Ansonsten eben, wie du schon sagst, wunderschöne Stadt. Und wir hatten auch damals das Glück, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, es war auch sonnig und warm. Also irgendwie habe ich in Nordeuropa die Sonne im Gepäck, wenn ich dahin fahre. Selten Regen. Oslo, schöne Stadt, gut zu Fuß auch zu machen.
Ja, also ich finde Oslo eine der schönsten Hauptstädte, die ich so gesehen habe. Die ist so, man fühlt sich gar nicht wie in so einer Metropole, wie jetzt meinetwegen Berlin oder Hamburg oder
Paris, meine Gegend. Das ist natürlich viel kleiner am Ende, ne? Ich meine,
es ist immer noch eine Landeshauptstadt und es erschlägt dich aber nicht so, wie die anderen das tun. Ne? Ja, du hast überall Grün, du hast überall Luft zu atmen, du hast keine allzu hohen Bürotürme oder so Bankenviertel oder
das
sowas. Das finde ich schon sehr, sehr angenehm. Also sehr, sehr, sehr schön.
Für eine Großstadt definitiv, ja.
Ja,
nee, bei uns ging es nach dem Garinger noch ein kleines Stückchen nördlicher nach Andalsnes.
Ah, das kenne ich ja nicht.
Als Ort, wie soll ich sagen, sehr überschaubar. Das Highlight sicherlich, wenn man dort ist, ist die Seilbahnfahrt auf, jetzt muss ich lügen, wie der Berg heißt, muss ich gerade passen. Die Romsdal-Seilbahn, auf den Romsdal hoch. Ich muss gestehen, ich entgegen meiner üblichen Vorgehensweise, mich immer intensivst vorzubereiten auf die Reisen, war die Vorbereitung auf die Reise ein bisschen verkürzt, weil ja eigentlich für Mai eine Island-Tour geplant war, die aber wegen Nichtverfügbarkeit des Schiffes abgesagt wurde seitens AIDA. Das ist ja sozusagen die Notlösung und ich hatte nicht mehr so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten und ging halt davon aus in meiner Naivität, okay, das ist eine Seilbahn, ich werde auf irgendein Aussichtsplateau, dann guckst du dich da oben ein bisschen um und fährst wieder runter. Und ja, so ein Plateau gibt es da oben auch, aber, und da hätte man wirklich die Wanderschuhe einpacken müssen, du kannst da wirklich auf Wegen und Felsen wirklich auch ein, zwei Stunden wirklich wandern auf dem Berg und auf unbefestigten Wegen, also auch teilweise auch so eine Art, naja, Gletscher nicht, aber eine riesengroße Eisfläche war da also auch noch, ganz faszinierend, ganz toll. Und hier auch mein Tipp, die Tickets auf jeden Fall vorher online zu bestellen. Nicht, weil sie billiger sind, als wenn man sie an Bord bestellt oder kauft. Zumindest bei AIDA ist es so. Sondern das Problem ist, man bekam bei AIDA sozusagen nur eine Art Voucher. Und man musste sich trotzdem an die Kassenschlange anstellen, um den Voucher ins Ticket umzutauschen. Und die online ihr Ticket gekauft hatten, konnten direkt zum Drehkreuz sozusagen. Also hier der Tipp, definitiv vorher online und wenn es mit dem Handy am Abend vorher ist. Denn das Kaufen an Bord hat keinen Vorteil, eher Nachteil. Bei AIDA zumindest.
Ja, klar. Ja,
und war eine super, super Geschichte, also toller Ausblick. Und weil der Ort an sich jetzt auch nicht so viel zu bieten hat, war der Stopp auch nur bis 13 Uhr. Und dann ging es nämlich an dem Mittag schon direkt weiter nach Molde. Auch Molde, jetzt ein Ort, der, also man liegt direkt im Ort, am Ort, wie auch immer. hat jetzt
das hast du ja in Norwegen ganz oft, ja. Auch Ålesund bist du auch mittendrin zum Beispiel.
Definitiv, ja. Ich glaube, ich hätte jetzt auch spontan keinen Hafen, wo ich sagen würde, oh, da muss man richtig weit laufen in die Stadt. Molde selbst ist auch ein sehr überschaubares Städtchen und auch drumherum gibt es jetzt nicht so viel. Aber was ich wirklich, und das war fast schon auch ein Highlight und hätte ich gar nicht gedacht im Vorfeld, mag aber auch am schönen Wetter gelegen haben, man hat halt wirklich so eine ganz lange Uferpromenade und hat eben das den Fjord vor sich und im Hintergrund die hohen Berge, schneebedeckte Gipfel. Das war so eine Aussicht. Also ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt wirklich gut ist, aber ich fühlte mich so ein bisschen wie am Bodensee und hinten im Hintergrund die Alpen. So muss man sich das vorstellen, nur dass auf dem Bodensee ein AIDA-Schiff lag. Also nein, es hatte wirklich was ganz, ganz, also für ein Bilderbuch gemacht. Ne? Also ganz, ganz tolle Bilder, die auch entstanden sind. Und das war einfach auch mal schön, so ein bisschen keinen Ausflugsstress zu haben. Wir haben uns dann mit unserem Sohn einfach an der Uferpromenade an so einen Spielplatz gesetzt und einfach die Landschaft genossen. Ne? Also einfach mal hingesetzt und einfach genießen, was die Natur einem da so vor die Nase gesetzt hat. Also das war wirklich super toll, einfach Wahnsinn. Aber ich gebe zu, hätte das Wetter jetzt nicht mitgespielt und wir hätten Regen gehabt, wäre das vermutlich ein Nachmittag auf dem Schiff gewesen. Weil einfach dann in dem Ort jetzt nicht so viel zu tun ist. Ne? Also, aber gut, war trotzdem auf jeden Fall sehenswert. Und mal gucken, ob wir es schaffen, auf Instagram mal ein paar Fotos unserer Reise hochzuladen, ein paar schöne Highlights. Muss ich direkt mal raussuchen. Und dann zeigen wir da mal ein paar Impressionen davon. So, wo ging es nach Oslo bei dir hin?
Tatsächlich, da gab es dann nochmal einen Seetag. An dem Seetag, dann war das Highlight hier die Fahrt unter der großen Weltbrücke durch. Mal wieder.
Ich habe es immer nur mitten in der Nacht bis jetzt gehabt.
Es ist immer wieder ein Highlight, wenn man mit dem Schiff drunter durchfährt und nach oben gerade mal noch 5 Meter Platz sind.
Wir aber waren dann gerade auch tagsüber oder auch nachts?
Es war gegen Abend.
Okay.
Und tatsächlich, wir waren da gerade dann in der Hohe Luft Bar. Das ist somit die höchste Bar an Bord der Mein Schiff 7, ganz hinten am Heck, über der Außenalster gelegen. Und da sieht man das dann doch, wie eng dann plötzlich da, hochinteressant. Der Captain meinte auch, ja, natürlich die Durchfahrt, sie müssen extra viel, also extra Geschwindigkeit aufnehmen, damit das Schiff etwas tiefer liegt.
Ah, okay.
Damit noch etwas mehr Sicherheitsspielraum ist unter der Brücke durch. Also die geben da extra Gas, damit das Schiff dann quasi sich ein bisschen mehr ins Wasser reinlegt und so noch einen halben Meter, okay, dreiviertel Meter noch gut macht.
Ja. Also ich finde es auch jedes Mal, ich habe es jetzt auch schon dreimal miterlebt und auch jedes Mal begeistert. Ja,
es ist immer wieder gut.
Ja. Obwohl es...
Ja, und tatsächlich war dann der nächste Morgen schon leider ausschiffen. Wir waren ja nicht so ganz lange unterwegs. Es waren 3 Seetage tatsächlich dieses Mal dabei. Was allerdings für ein Sommerferien auch nicht ganz schlimm war, weil man konnte dann doch mal ein bisschen mehr relaxen. Und,
ja, 3 Seetage hatten wir auch, aber halt bei einer 10-Tagestour.
Ja.
Deswegen ging es für uns dann doch noch ein bisschen weiter. Mhm. Und nach Molde ging es direkt nach Trondheim, unser nördlichster Stopp. Und auch das, ich habe es vorhin schon gesagt, Trondheim bei 23 Grad und Sonnenschein, Traum. Was will man mehr? Und auch hier habe ich im Vorfeld mir einfach ein paar, wie soll ich sagen, Spaziergänge nenne ich es mal. Also es gab auf visitnorway.de ein paar Vorschläge für Spaziergänge. Die habe ich mir alle ausgedruckt und am Ende haben wir keinen einzigen davon nach dem Plan gemacht, sondern wir sind einfach losgelaufen. Und auch hier, man liegt mehr oder weniger mitten in der Stadt und ich habe es ja auch schon erwähnt, wir haben uns im Vorfeld nicht so sehr informiert und erst im Nachgang, sozusagen beim Aufbereiten der Reise, aber auch festgestellt, wir haben alle Sehenswürdigkeiten gesehen. Also wir sind auf eigene Faust los, haben uns irgendwie so grob orientiert an der Karte und eine Stadt, die man definitiv auf eigene Faust sehr gut entdecken kann und sehr gut anschauen kann. Und natürlich auch viele schöne Spots.
Ja. Ja, manchmal ist einfach loslaufen genau das Richtige.
Ja, also das ist einfach, ich meine, vielleicht neigen wir Menschen dazu, sowieso dahin zu laufen, wo die Menschen, also bei so einem Schiff im Hafen laufen natürlich mehr als nur drei Leute in irgendeine Richtung und man orientiert sich auch vielleicht so ein bisschen an den anderen, wo laufen die denn hin, denn die wissen ja vielleicht, was sie sich vorgestellt haben oder was sie so geplant haben und nein, man orientiert sich halt dann trotzdem irgendwo an den Leuten, aber unabhängig davon, nein, alles gesehen und wirklich ganz, ganz tolle Stadt. Und ich erstaune trotzdem jedes Mal wieder. Und das war nicht nur in Trondheim so, ich glaube, das war in Bergen genauso. Wie viele Leute natürlich dann draußen sitzen in irgendwelchen Cafés oder irgendwas. Jetzt ist das natürlich nichts Ungewöhnliches, aber wo die Außenplätze aber auch schön eingerichtet sind, also das machen wir ja nicht nur für 3 Wochen im Sommer, sondern das machen die ja auch in Übergangszeiten, weil ich meine, also da nimmt man auch dann mal kältere Temperaturen, glaube ich, wenn man da lebt, leichter weg und sagt, ist doch egal, es ist trocken, ich setze mich draußen hin. Weil natürlich ist das in Norwegen schon so, dass du im Sommer natürlich viel Tageslicht hast, aber ab Herbst, ne, und Winter, da wird es halt dunkel. Ne? Das ist dann schon.
Aber das ist ja auch diese norwegische Lebensart. Einfach rausgehen. Die sind ja immer draußen. Ja.
Ja.
Egal, was die tun, die wollen raus. An die Natur, irgendwie an die frische Luft, irgendwie aufs Wasser mit ihren Booten, wo jeder zweite hat. Oder irgendwo im Wald oder spazieren gehen oder was auch immer. Die Norweger, sind keine Stubenhocker, ja?
Nein, aber es gibt ja auch sehr, sehr viel Natur.
Ja, ja, absolut. Muss man ja und auch wunderschöne Natur.
Eben, ja. Und die Natur hatten wir dann sozusagen nach Trondheim in einem Seetag Zeit zu genießen, zumindest an der Küste entlang gefahren. Und dann kamen wir in das wunderschöne Flam. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht. Flam. Mhm. Sehr, 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 sehr schön. Und was macht man, wenn man in Flam ist? Natürlich die Flam-Eisenbahn, den Roundtrip gebucht im Vorfeld schon. Kleiner Tipp von mir, ich hatte vor Ort, als ich die Tickets gekauft habe, die Frage gestellt, wo sitzt man denn besser, links oder rechts im Zug, wo hat man die bessere Aussicht? Und die Ticketverkäuferin sagte, na, das ist egal, der Zug wechselt im Tal sowieso die Seite, spielt keine Rolle. Im Nachhinein muss ich sagen, doch, spielt eine Rolle. Also Tipp von mir, Insider-Tipp, wenn ihr im Zug sitzt, auf der Hinfahrt, setzt euch auf die rechte Zugseite. Denn da habt ihr definitiv die besseren Bilder. Und auf der Rückfahrt logischerweise auf die linke Seite. Die Zugfahrt, ich meine, am Ende ist es eine Zugfahrt ins Nirgendwo, weil der Stopp in Myrdal ist im Prinzip ein Bahnhof mitten auf dem Berg, der nur als Umsteigebahnhof dient. Da gibt es keinen Ort, da gibt es kein gar nichts. Man ist da oben, genießt kurz die Landschaft und setzt sich wieder in den Zug, um zurückzufahren. Und im Prinzip ist die Zugfahrt das Highlight. Und wenn man da wirklich rausguckt, landschaftlich wirklich ganz, 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 ganz tolle Bilder. Also wirklich Wahnsinn. Und der Zug macht unterwegs einen Stopp, einen kleinen Aussichtsstopp an einem Wasserfall. Und der ist jetzt gar nicht mal so riesig, aber trotzdem merkt man da schon die Gewalt oder die Kraft von so einem Wasserfall, weil also man braucht entweder eine Regenjacke oder irgendwie einen Regenschirm, weil dieser Sprühnebel von dem Wasser wirklich komplett alles nass gemacht hat. Also ganz faszinierend. Also würde ich immer wieder machen. Ich meine, der Ort Flam selber ist natürlich sehr touristisch. Ich meine, es gibt so eine Art Shopping-Bereich oder so eine Art Food-Market, wo dann auch verschiedene Food-Trucks stehen und man natürlich Souvenirs kaufen kann. Ja, schön. Es hat ein bisschen was von Disneyland. Ja, so ein bisschen so alles nett, aber halt nicht authentisch, aber trotzdem schön, muss man definitiv sagen. Ne? Und natürlich gibt es außer der Flammenbahn auch noch andere Möglichkeiten, aber am Ende sind es alles irgendwie Aussichtspunkte, wo man halt einfach einen Blick auf den Fjord hat. Ne? Also definitiv. Aber sehr, sehr, sehr schön. Und am Ende ist es halt die Natur, wenn du in diesen Fjorden unterwegs bist mit dem Schiff. Auch bei der Ausfahrt wieder und links und rechts die Berge. Und jetzt gerade im Frühjahr, Sommer ist es ja lange, lange hell. Also ich glaube, am dunkelsten war es irgendwann nachts um, keine Ahnung, 1, 2. Und wenn ich sage am dunkelsten, sage ich nicht dunkel, sondern dämmerig vielleicht, bevor es dann schon wieder heller wurde. Mhm. Und dann kann man ja wirklich auch lange was von den Eindrücken auch wirklich sehen, von denen man so serviert bekommt im Vorbeifahren sozusagen.
Ich weiß gar nicht, ist das schon nördlich vom Polarkreis?
Nee, es ist noch drunter. Ganz knapp dran, ist noch drunter, oder? Aber es ist also zumindest mal mein nördlichster Stop bisher. Es geht noch ein bisschen höher. Also es ist schon, da ist noch Luft. Ne? Aber man merkt trotzdem natürlich, dass es nachts einfach lange, lange hell ist. Ne? Also so richtig dunkel wird es halt wirklich nicht mehr. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die Dunkelheit zum Schlafen brauchen, weil natürlich in so einer Kabine, also wir hatten Balkonkabine, die kannst du halt nicht komplett verdunkeln. Ne? Da ist zwar der Vorhang, den du zuziehst, aber natürlich kommt immer irgendwo Licht rein. Also da hilft dann vielleicht, wenn man das nicht so kann, eine Schlafmaske oder was auch immer, um sich dann wirklich dunkel zu machen.
Ja, klar.
Ja, so, dann hatten wir also Flammen und dann waren wir ja schon wieder auf dem Weg Richtung Süden und als letzten Stop hatten wir Haugesund. Haugesund, ich
muss gestehen. Das klingt jetzt nicht so überzeugt.
Nee, ich weiß auch nicht wirklich, warum man da hält. Also, ich habe es, glaube ich, schon mal in einer der Folgen erzählt. Ich orientiere mich ja, wenn ich meine Ausflüge plane, immer auch so ein bisschen daran, was bietet die Reederei an, weil die fährt natürlich die Highlights an und man bekommt ein Gespür dafür, welche Sehenswürdigkeiten es in Haugesund gibt. Und beim ersten Mal, als wir dort waren, das war einer der wenigen Regentage, die wir hatten, sind wir zu Fuß vom Anleger in die Stadt gelaufen. Das ist rein entfernungsmäßig auch gar nicht so weit. Allerdings geht es eine Brücke hoch, die relativ steil ist, wenn man da zu Fuß unterwegs ist. Und gerade wenn wir, wie wir damals, einen Kinderwagen schieben mussten, war das schon recht sportlich an der Stelle. Wir waren beim letzten Mal an einem Sonntag da. Da war die Stadt natürlich, da war nichts. Ne? Also, wobei ich auch fairerweise sagen muss, selbst wenn es jetzt ein Wochentag gewesen wäre, da wäre auch nicht viel mehr als nichts gewesen. Von daher haben wir uns jetzt beim zweiten Mal dafür entschieden, direkt an Bord zu bleiben und sozusagen das Schiff zu genießen. Und das ist vielleicht auch eine gute Idee für Haugesund. Ich will jetzt auch niemanden verärgern. Ja, es gibt einen Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit, zu einer Art Statue, nenne ich es jetzt mal. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Hätte ich besser vorher vorbereiten müssen. Einem der Gründer sozusagen oder dem Ursprung Norwegens. Ja, dann fahre ich dahin, zahle relativ viel Geld.
Haraldshaugen, meinst du?
Haraldshaugen, genau. Ne? Zahle relativ viel Geld, um mir dann sozusagen das kurz anzugucken. Haraldshaugen, genau. Habe aber dann trotzdem nicht viel gesehen. Ne? Also ja, es ist ein Nationaldenkmal und das ist vielleicht historisch gesehen sehr, sehr wertvoll. Aber wenn du jetzt mit einem kleinen Kind unterwegs bist, nicht so spannend. Was man machen hätte, also hätten wir gewusst, dass das Wetter so ist, wie es ist, hätte es sich vielleicht gelohnt, einen Mietwagen zu nehmen.
Nach Stavanger zu fahren.
Nee, da nicht hin, sondern sich die Strände von Karmøy anzugucken. Das ist sozusagen eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrt Richtung Süden. Wundervolle Landschaft, wundervolle Strände. Und hätte man gewusst, dass es 23 Grad und Sonnenschein ist, hätten wir es wahrscheinlich auch gemacht. Wir gingen halt eher von 10 Grad und Regen aus und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Weil da wäre der Mietwagen wirklich eine tolle Option gewesen. Aber gut, jetzt haben wir das Schiff einfach an dem Tag genossen. Ich meine, es war unser letzter Hafentag, bevor es dann nach einem Seetag wieder zurück nach Hamburg ging.
Ich schaue mir das gerade so auf der Karte an. Es ist tatsächlich noch viel näher. Das sind bloß 20 Kilometer danach Karmøy.
Ja, aber ich glaube, du fährst ja nicht so direkt. Das ist schon, also
ja, du musst natürlich über Dings fahren, aber es sind Luftlinie, sind es keine 20 Kilometer. Aber ist cool, das ist sehr cool. Ja,
also wie gesagt, man muss es mal googeln. Das sind wirklich tolle landschaftliche Eindrücke und Strände. Wäre was gewesen, vielleicht beim nächsten Aufenthalt, wenn man weiß, das Wetter wird gut. Ne? Also das ist.
Wenn man weiß, das Wetter wird gut.
In ja, Norden. Ich meine. Wir hatten trotzdem, obwohl ein paar Tage vor Abfahrt klar war, es wird schon relativ gut, trotzdem haben wir natürlich die dicken Sachen eingepackt und den Koffer war auch voll dadurch, aber ja, ich meine, Wetter ist nun mal nicht planbar und ist ja auch okay so. Aber wer wirklich mal sagt, okay, hau gesund, möchte ich jetzt nicht unbedingt
selber. Aber man ist ja auch mal froh, vielleicht, wenn man an Bord bleiben kann.
Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm. Dass es mal solche, ich meine, solche Häfen gibt es, glaube ich, auf vielen Touren, wo du einfach sagst, okay, da muss ich jetzt nicht von Bord. Und es ist auch einfach schön, an einem Hafentag mal das Schiff für sich zu haben. Ja? Muss man einfach so sagen.
Ja.
Und ich habe dann den Tag genutzt, um einfach mal so ein bisschen den Spa-Bereich auszutesten und habe mir einfach dann mal eine kleine Wellness-Massage gegönnt. Genau.
Darf auch mal sein.
So. Und dann waren die 10 Tage auch schon um. Ja.
Und also, ihr seid dann nach Hamburg zurückgefahren?
Wir sind wieder nach Hamburg und pünktlich mit dem Eintreffen in Hamburg war das Wetter natürlich dann nicht mehr so gut. Also,
Also das hab ich dann quasi jetzt dir voraus. Ich war ja letzte Woche in Hamburg. Wir hatten 2 Tage wunderschönstes Wetter. 30 Grad,
ja, perfekt.
Sonnenschein. In Hamburg kennt man so auch nicht. Ja?
Nee, ich war schon oft in Hamburg und es gibt ja 2 Städte, wo man sagt, das Wetter ist immer irgendwie bescheiden: London und Hamburg. Und ich war in beiden Städten schon relativ häufig und ich habe immer tolles Wetter gehabt.
Ja, es muss an was ganz Besonderem liegen.
Ja.
Du, aber tatsächlich, was ich noch sagen wollte, also wir sind natürlich nicht in Kiel wieder angekommen. Wir hatten gar keine Rundreise, sondern wir sind in Warnemünde angekommen. Das war die Trans, die Mein Schiff 7 wurde da quasi verlegt von der Nordsee, die sie vorher gemacht hatte, in die Ostsee. Die fährt ja jetzt aktuell die Ostsee-Touren. Gerade gestern durfte sie nicht nach Stockholm reinfahren, was mich wahnsinnig geärgert hätte, wenn ich an Bord gewesen wäre. Aber die Scheren, das geht bei gewissen Winden, geht einfach die Schereneinfahrt nicht.
Und das ist schon so schön. Ne? Also so
genau. Ein Highlight. Ja, das ist eigentlich die schönste, in meinen Augen eine der schönsten Hafeneinfahrten der Welt.
Ja, wobei Stockholm, ich da mal gehört habe, dass ich war noch nicht dort, aber Malta soll als Hafeneinfahrt auch sehr, sehr schön sein.
Ja, muss man auch mal machen. Also das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, auf jeden Fall Rostock, Warnemünde, natürlich sehr schön zum Ankommen, weil Bahnhof direkt neben dem Großterminal, da ist natürlich praktisch zu fußläufig erreichbar, bist direkt im Zug und oftmals schon im ICE Richtung Heimat.
Wobei natürlich trotzdem, also rein zeitlich, das ist schon nochmal ein gutes Stück, dass man dann sozusagen auch fährt von da oben, ne?
Was natürlich, das muss ich jetzt natürlich ein bisschen relativieren. Wir hatten vor 2 Jahren, sind wir nämlich auch in Warnemünde angekommen. Das war wunderbar. Da fuhr unser Zug direkt von Warnemünde und wir konnten fahren bis nahezu nach Hause. Fast durch. Und dieses Mal hat uns die Bahn eine ziemliche Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben noch woanders übernachtet, 2 Nächte und dann. Es war ein Drama, also weil die Strecke nach Berlin war dicht, die Strecke nach irgendwo anders war dicht. Ja, die Bahnfahrt war so die unschönste so in den letzten Jahren.
Abenteuer Bahnfahren.
Ja, tatsächlich, ich verteidige ja die Bahn immer, aber da war es dann schon sehr, sehr schwer, irgendwas Positives über die Deutsche Bahn zu sagen. Wohlwollende Worte
zu finden.
Ja, war wirklich schwierig, ja, weil ich verstehe es einfach nicht, dass man... Wenn man doch weiß, dass man Züge ausfallen lässt und aus Aufkommen hoch wird, weil dann ein Schiff ankommt. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Geheimes, dass da jetzt plötzlich ein Schiff ankommt. Man könnte ja durchaus doch den einen oder anderen Zug mehr fahren lassen oder zumindest mehr Wagen anhängen. Ja, also.
Wenn man sie denn hat. Also Personal und als auch die Wagen. Ne? Also,
Aber war tatsächlich
nicht so. Ich glaube, zur Bahn kann man ganz viele Geschichten erzählen. Das wäre ein Thema für sich.
Ja, bestimmt. Das überlassen wir anderen.
Genau, wir sind ja hier in einem Kreuzfahrt-Podcast. Von daher überlassen wir das Bahnthema in der Tat anderen. Ja. Ja, also, wo wir gerade so wieder drüber gesprochen haben, es war schon eine schöne Reise und eigentlich gribbelt es fast schon wieder. Und ich war auch kurz davor, jetzt für Ende September nochmal eine kleine Kurztour Richtung Norden zu machen, weil ich mir doch nochmal die Sphinx-Schiffe noch ein bisschen genauer anschauen wollte, aber. Ich habe es nicht gemacht, jetzt wo wir darüber sprechen. Eigentlich hätte ich es doch tun sollen. Dann gucken.
Ich sag's mal so rum, nach dem Schiff ist vor dem Schiff. Immer. Ich habe auf dem Schiff direkt schon meinen nächsten Urlaub im Großen gebucht. Ich werde mir die Relax angucken natürlich.
Wann und wohin?
Tatsächlich werde ich eine Silvesterreise machen. Über Silvester 2025, 2026.
Ich wollte gerade fragen, ja.
Nee, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr Silvester 25, 26 werde ich die Silvestertour mit der Mein Schiff Relax machen. Wir werden vor Funchal liegen während Silvester.
Man hört davon, dass es ein grandioses Feuerwerk sein soll.
Ja, es muss schon was extrem Besonderes sein, ja.
Ist schon aber ist auch noch ein paar Tage hin.
So nice. Ja, gut, andersrum, es sind ja noch genug Schiffe in Planung bei mir. Also, ja. Ich werd mir auch dieses Jahr noch ein Flussschiff anschauen. Oh. Wir werden auf die Arosa gehen, eine kleine Adventstour machen.
Wohin?
Und,
also von wo nach wo?
Von Köln nach Frankfurt und zurück.
Ah. Also ich muss gestehen, ich hatte mit Flussschiff, Kreuzfahrten noch nicht so richtig viel zu tun. Hatte aber auf verschiedenen Veranstaltungen, waren ja auch Anbieter dabei, die ihr Produkt da präsentiert haben. Und interessant finde ich es schon. Ich bin gespannt, was du erzählst.
Also, ja, das wird so eine Adventsmarkt-Tour. Das wird dann über Koblenz und Rüdesheim, meine ich. Rüdesheim,
ja. Oder Rüsselsheim. Nein, also gar nicht mal wegen der Ziele, sondern auch wie so ein Schiff. Weil es ist schon platzmäßig viel, viel...
Also ich meine, ich war ja schon auf dem Fluss unterwegs. Ich habe ja schon mal die Tour Passau-Wien gemacht.
Das finde ich zum Beispiel eine spannende Region. Finde ich ganz, ganz toll.
Großartige Sache, ja. Also wirklich wunderschön, die Donau da lang. Und es kommt maritimes Feeling auf dem Fluss. Also das geht schon. Ja.
Obwohl man immer links und rechts Land hat.
Obwohl man links und rechts Land hat, aber man fühlt sich schon an Bord. So, man fühlt sich schon auf einem Schiff. Ja.
Vielleicht muss und, ich einfach irgendwann mal...
Ja, es hat sich bei mir jetzt auch so ergeben, dass wir das machen. Und natürlich nächstes Jahr, ich werde noch die ein oder andere kürzere vielleicht noch mit einschieben können.
Ja, also ich habe jetzt auch noch keine gebucht, aber definitiv, wie du schon sagst, nach dem Schiff ist vor dem Schiff, da kommt noch was. Ja, aber wir werden ja nicht nur von unseren Reisen berichten, wir haben ja noch so viele andere Themen, die wir im Sommer auch schon teilweise vorbereitet haben für euch. Und
wird eine tolle zweite Staffel.
Ja.
Wollen wir es Staffeln?
Ja, na, ist die Frage. Fangen wir jetzt, ja, eigentlich ja. Ne?
Also das wir machen eine zweite Staffel.
Wir machen eine zweite Staffel.
Season.
Ja, genau. Season 2. Ja, aber natürlich darf auch in der zweiten Staffel nicht unsere beliebte Kategorie Seemannsgarn fehlen. Und jetzt unser Seemannsgarn. wir sind immer noch beim Buchstaben A.
Nein, Staffel 2, jetzt müssen wir zu B gehen.
Nein, ich hätte noch so viele bei A. Nein, das machen wir heute A. Vielleicht fange ich beim nächsten Mal mit B an. Ja. Setzt ja auch voraus, wir senden die Folgen, ihr wisst ja, wir senden ja manchmal auch, wenn Zeichen auch mal was auf, jedes Mal in der richtigen Reihenfolge. Ne? Sonst irgendwann
nicht.
Ja.
Okay, bleiben wir noch bei A.
Okay, also, heute habe ich Aufschießen.
Das weiß ich. Okay. Ich weiß es, Herr Lehrer. Okay. Aufschießen, das hat was mit Leinen zu tun.
Absolut
richtig. Und zwar Leinen richtig zusammenlegen, so dass man sie ohne Knoten und ohne Knubbel wieder zurückkriegt.
Absolut. Genau. Also, die korrekte Erklärung. Unter dem Aufschießen einer Leine spricht man in der Seemannssprache vom Zusammenlegen des Tauwerks, der Leinen, genau, in Schlaufen, die nennt man auch Turns. Oh, jetzt nehme ich natürlich einige Begriffe von anderen Buchstaben schon vorweg, aber egal. In Schlaufen, um es dann als Bunsch so zu verstauen, dass es für die Benutzung jederzeit einsatzbereit ist. Ja, genau. Also geht um das richtige Zusammenlegen von Leinen. Absolut. Ja, so, Norwegen. Nicht zu Unrecht ein beliebtes Ziel von Kreuzfahrt.
Norweger gelten ja allgemein als die glücklichsten Menschen oder mit den Dänen zusammen.
Obwohl, ja, man sagt immer, Sonne macht glücklich und so viel Sonne haben sie nicht, ne? Aber trotzdem, sie machen
ja, sie haben flüssigen Sonnenschein.
Wobei der Alkohol sehr teuer in Norwegen ist. Also.
Ja, den dachte ich jetzt nicht. Ich meine eigentlich den Regen, weißt du? Den Regen ist auch nur flüssiger Sonnenschein.
Wetter schön zu trinken. Nein, aber das noch als kleiner Nachtrag. Also, das muss man natürlich sagen, wenn man in Norwegen leben möchte, das ist schon kein günstiges Pflaster, ne?
Nee, tatsächlich
also,
nicht. Also die Preise vor Ort, da sind schon gesalzen. Ja.
Ja. Also wir sind in Molde an der Pizzeria vorbeigelaufen, war halt nichts Besonderes und dann kostete so eine klassische Standardpizza schon so um die 30 Euro. Muss man erstmal.
Also ich sehe tatsächlich, dass das dass eine Kreuzfahrt eine der günstigsten Möglichkeiten ist, Norwegen zu erleben und zu bereisen.
Vielleicht sogar nicht nur für Norwegen mittlerweile, ne? Also,
ja, aber tatsächlich ist es doch nicht die teuerste Möglichkeit, Norwegen sich mal so ein bisschen eigen zu machen.
Ja, weil wenn ich jetzt sehe, also ich war dieses Jahr dadurch nochmal in Urlaub, jetzt auch vor ein paar Wochen ein kleines Ferienhaus in Holland gemietet. Und wenn ich sehe, was wir da für eine Woche gezahlt haben, da kann man auch schon eine kleine Kreuzfahrt für machen. Also von daher, ja, es ist attraktiv, definitiv.
Ja gut, die Preise ziehen jetzt wieder an, aber...
Weil die Nachfrage natürlich da ist. Ne? Aber da sind wir wieder am Thema, okay, wie gestalten sich die Preise? Ich meine, auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht.
Ja.
Wen es interessiert, genau, gerne mal reinhören.
Genau.
Ja. Und ja, am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage da ist, wird halt der Preis entsprechend auch sein. Ja. Und solange auch genug bereit sind, das zu bezahlen, ist es nun mal in Anführungszeichen leider für die Reedereien. Ich meine, es ist ja auch immer, wenn sich in Foren darüber beschwert wird, dass die Preise so sind, am Ende muss man einfach fairerweise sagen, es sind Aktienunternehmen oder börsennotierte Unternehmen, die nun mal auf Gewinn ausgerichtet sind und keine Wohltätigkeitsvereine. Und dann muss man halt auch akzeptieren, dass es darum geht, Gewinn zu machen. Und Gewinn heißt halt nun mal auch entsprechende Einnahmen zu haben. So bitter das vielleicht auch sein mag für uns als Reisende.
Boah, das ist jetzt aber ein deprimierendes Schlusswort. Da müssen wir uns jetzt noch was einfallen lassen.
Irgendwas Lustiges noch?
Hast du noch so eine kleine Anekdote von Bord?
Doch, natürlich. Ah ja. Also, wobei,
ich habe auch noch eine.
Ja, ich habe noch was. Das hab ich fast vergessen. Gottes Willen, ich habe mir schon die Notiz gemacht hier in meinem Skript und trotzdem habe ich es vergessen. Wir hatten ein Highlight am letzten Seetag. Also nein, genauer gesagt, fing das Highlight am Abend vor dem letzten Seetag an. Es gibt ja an Bord verschiedene Screens und da wurde eine, ich weiß gar nicht, wie sie betitelt wurde, doch eine Behind-the-Scenes-Führung beworben. Also mit Brücke und Theatrium, Backstage und so weiter. Und war eine Rufnummer angegeben, wo man Plätze reservieren kann. Und wir dachten, okay, ist schon ziemlich spät, die werden wohl weg sein. So, aber dachten wir, okay, komm, das nächste Telefon geschnappt, die Nummer angerufen, na hier, wir sind zu dritt, würden noch gerne, ist es denn noch möglich? Und was sagt die Dame am Telefon? Ja, wir haben noch genau 3 Plätze. War schon mal super. So, okay, was kostet der ganze Spaß? Dann hat sie die Zahl genannt. dann war ein kurzes, oh, okay. Also sollte 99 Euro, glaube ich, kosten oder knapp rund 100 Euro pro Person. Mhm. Und jetzt muss man so sagen, unser kleiner Sohn ist 4 gewesen zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir gesagt, hier, der Kleine ist 4, zahlt er auch was? Ja, ja. Auch die 99 Euro. Okay, also 300 Euro für uns drei für eine Behind-the-Scenes-Führung. Da dachte ich mir, okay, komm, das macht man nicht jeden Tag. Also am nächsten Morgen hin. Es waren insgesamt nur 14 Teilnehmer, also wirklich sehr, 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 sehr überschaubar, die Gruppe. Und was haben wir uns angeschaut? Okay, Theatrium. Habe ich mir im Vorfeld gar nicht so spannend vorgestellt. Ich dachte mir, ja gut, Theater hinter den Kulissen, naja, es wird so. War extrem interessant. Also A, was sozusagen die Platzverhältnisse angeht, unter denen sich die Künstler da umziehen und so weiter und vorbereiten müssen. Da ist der Begriff Platz schon sehr großzügig formuliert. Ja, also es ist wirklich eher eine Enge eigentlich.
Durch das, dass es halt kein echtes Theater ist.
Ja. Also es ist wirklich hinter der Bühne direkt so ein ganz schmaler Streifen, wo halt wirklich so eine Art Schminkraum ist und eine kleine Näherei für die Kostüme. Und dann kam auch so die Frage, ja, die ganzen Kostüme, wo sind denn die? Also man kennt es vielleicht aus Reinigungen, dass die an so einem Förderband hängen, die Sachen, und hinhergefahren werden können. Sowas Ähnliches gibt es da auch, nur dass dieses Förderband quasi in die Höhe geht. Das Theatrium ist ja relativ hoch und quasi über dem Theatrium die ganzen Kostüme kreisen, also nicht sichtbar natürlich, und dann wirklich mit so einem Barcode angefordert werden und dann wirklich die Kostüme runterfahren, die halt dann gerade gebraucht werden. Also total spannend. Und dann kam es zu einem Teil der Tour, der war nämlich nicht angekündigt. Wir durften in den Maschinenraum.
Oh, cool.
Also,
das ist natürlich mega.
Mega, wobei kleine Einschränkungen. Also wir durften in den Maschinenkontrollraum, nenne ich es jetzt mal, an sich schon spannend.
Würde mir genug reichen, ja, weil Maschine selber
konnten wir nicht, weil es war ein Seetag. Wir waren quasi am Fahren, da wäre das viel zu laut gewesen.
Da sieht man auch nichts.
Ja, mich hätte die Größe interessiert, so ein bisschen diese Maschinen. Also ich hätte es schon gern gesehen, aber allein der Maschinenkontrollraum, diese ganzen Bildschirme und so weiter, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, und wie viele Leute da auch arbeiten. Ich dachte mir, gut, dann sitzen da halt 3-4 Leute. Nee, es waren deutlich mehr. Mhm. Also wirklich, hat dann auch viel erklärt und viel zur Schiffstechnik. Also ganz, 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 ganz toll. Und dann kam, ich weiß gar nicht, warum ich das noch vor der Brücke als Highlight bezeichnen würde, die Wäscherei. Mhm. Also wir sind dann wirklich bis auf Deck 0. Wir waren dann wirklich, also tiefer geht nicht, zumindest nicht begehbar, also gibt vielleicht schon noch ein bisschen tiefer, also definitiv unter der Wasserlinie, also sowas von unter der Wasserlinie. Erstmal ganz, ganz spannend, weil ich meine, da sind natürlich Mengen, die da ankommen.
Ja, klar.
Das ist ja.
Wie viel tausend Kabinen, wie viel Handtücher, wie viel Wäsche?
Ja, ne? Und also vielleicht mal so ein paar Insights für Kreuzfahrt. Also ich kann jetzt natürlich nur für AIDA sprechen, ne? Ich kann dir mir aber vorstellen, dass bei anderen Schiffen es nicht ähnlich großartig anders ist. Also, interessanter Fakt für mich war mir so nicht klar, gewaschen wird immer nur nachts und tagsüber wird gebügelt und zusammengelegt. Mhm. Also weil die Waschmaschinen und auch die ganzen Maschinen, die da halt zum Waschen benötigt werden und Trockner, die werden noch mit Dampf angetrieben auch. Also nicht wie bei zu Hause Steckdose und Ding läuft. Sondern wirklich noch richtig Dampfmaschine hier.
Das ist clever, weil der ist eh da. Das ist ja die Abwärme von den Maschinen.
Richtig, genau. Ja, aber macht kann halt man das ja Ganze auch laut.
Zusätzlich, ne? Nutzen, ja, okay.
Genau. Dann haben wir auch so ein paar große Waschmaschinen gesehen. Die sahen erstmal ähnlich aus wie die man zu Hause so kennt. Nur halt vielleicht in, jetzt bin ich schlecht im Schätzen, aber die Tür war sicherlich viermal groß im Durchmesser. Okay, das ist groß, aber jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, die Mengen gehen da durch. Nein, und dann haben wir die Tunnelwaschmaschine gesehen. Der Tunnelwascher. Wahnsinn. Also das ist ein Gerät, vielleicht so 10 Meter lang, 3 Meter hoch, 2 Meter breit, wo wirklich in einem Förderband die Wäsche reingeht. Immer so sektionsweise und dann wirklich innerhalb der Maschine wirklich gewaschen und wieder in die nächste Stufe befördert wird und hinten rauskommt. Und dann wird die nasse Wäsche mit so einer Art Riesenstempel mit 35 Tonnen Gewicht zu so einem runden Kuchen gepresst. Dass wirklich das ganze Wasser erstmal draußen ist. Ich habe direkt gefragt, als jemand, der zu Hause bei uns ja auch die Wäsche macht, das geht doch auf den Stoff, da machst du den Stoff kaputt oder die Handtücher kaputt. Nee, gar kein Problem, das funktioniert. Also dann kommt wirklich so ein Kuchen, ne, an Wäsche, 50 Kilo schwer, raus, der dann eben in den Trockner wandert und dann kommt halt die ganze Wäsche in den Trockner. So. Und dann haben sie wirklich wundervolle Maschinen, die halt dann wirklich Handtücher, Bettlaken und so weiter, man spannt die ein und dann werden die halt wirklich gebügelt, zusammengefaltet und schmeißen am Ende das zusammengefaltete Bettlaken oder Handtuch wieder raus. Ganz faszinierend. Was von Hand gebügelt werden muss, und das stelle ich mir auch echt, also harter Job, sind die Crew-Uniformen. Also sie haben eine Hemdenbügelmaschine, aber die Hosen wird von Hand gebügelt.
Mhm. Ja, klar.
Was ich aber auch ganz spannend fand, ich hatte mich oft gefragt, ja, wenn man Kleidung abgibt für den Wäscheservice, ob man die wie in der Trockenreinigung gereinigt werden oder wie die sauber gemacht werden. Und zu meiner Ernüchterung, es sind dieselben Waschmaschinen, die auch quasi in den Waschsalons für die Gäste stehen. Also am Ende muss man fairerweise sagen, ob man die Wäsche jetzt selbst wäscht in den Waschmaschinen oder sie zum Reinigungsservice gibt. Die werden deswegen nicht sauberer oder nicht besser gewaschen. Es sind dieselben Waschmaschinen. Man spart sich nur das Bügeln.
Okay,
ja. Aber, und dann ging es weiter in quasi den Vorratsraum, wenn ich es mal so nennen möchte, wo halt die ganze fertig gewaschene, getrocknete, gebügelte Wäsche liegt. Und auch spannend, ich weiß nicht, wie mein Schiff das macht, bei AIDA sind mittlerweile die Wäschestücke, und zwar alles, mit RFID-Chips versehen. Mhm. Und sie hat uns das gezeigt. Ich dachte am Anfang, also ich war, bei der vorletzten Reise wurde das mal im Theatrium bei so einer Show gesagt, ja. Und morgens gehen wir mit dem Lesegerät durchs Terminal und gucken, welchen Koffern sozusagen die Handtücher sind. Und hat mir das noch so als Scherz abgetan. Sie hat uns dieses Gerät gezeigt. Mhm. Also man kann wirklich dann über so einen Wäschestapel gehen und dann zeigt einem das Gerät an, welche Wäschestücke und wie viel davon. Klar, um Inventur zu machen, ne? Um zu sehen, was habe ich noch. Funktioniert super. Und ich fand es spannend. Dann kam nämlich die Frage, wie viele Handtücher kommen denn bei so einer Reise weg? Und jetzt frage ich dich
viele.
Sag mal eine Zahl. Was glaubst du, wie viele Handtücher pro Woche bei so einer Reise im Durchschnitt, ne, weggehen?
Kommt drauf an, in der Karibik oder in einem kalten Fahrgebiet? Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Doch warmes Fahrgebiet.
Also warmes Fahrgebiet würde ich sagen, mehrere hundert bis tausend. So.
Also, es sind im Durchschnitt, waren es so 10 bis 20.
So. Kommen weg.
So. Das fand ich als Zahl erstmal, ja, es ist ein Diebstahl, gar keine Frage, ne? Aber ich hätte die Zahl erstmal jetzt höher getippt, so wie du auch. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab vor ein paar Monaten einen Riesenaufschrei, weil man auf einem Schiff in der Karibik bei AIDA eingeführt hat, dass es pro Gast nur noch ein Handtuch gibt, das du mit so einer Art
Handtuchkarte
bekommst. Und auch auf den Kopf stellend, du kein zweites Handtuch bekommst. Ein Handtuch.
Oliver, da muss man kurz erklären, bei der AIDA habe ich ja jetzt gelernt, sind die Handtücher alle frei verfügbar. Man holt die sich aus so einer Art Regal oder sowas ab.
Nimmt man zwei, drei, wie auch immer.
Ja, genau. Und nimmt man zwei, drei, so wie man sie braucht. Bei TUI Cruises gibt es einen Handtuchstand, wo man tatsächlich das Handtuch auch abholen muss.
Aber wie viel kriegst du denn bei meinem Schiff?
In der Karibik gibt es eine Handtuchkarte. Du kriegst auch zwei oder drei Handtücher, wenn du das möchtest, mit deiner einen Karte. Aber du musst die Karte abgeben und du kriegst die auch nur wieder, wenn du wieder ein Handtuch zurückbringst.
Also du hast dann drum, weil die zwei, haben, drei Karten auch, die du dann
bekommst. Du kriegst eine Karte und gibst dann zwei, drei, aber du musst mindestens ein Handtuch mal zurückbringen. Das geht einfach nur drum, die haben nämlich, früher gab es das auch nicht, aber die haben in der Karibik gemerkt, dass so viele Handtücher auch vergessen und verloren
jetzt
werden.
Jetzt kommen wir nämlich zum entscheidenden Punkt.
Genau. Auf den, wenn sie viele, da wird ja viel Katamaranfahrt und so gemacht oder überhaupt, dann gehen auch mal Handtücher verloren, weil sie ins Wasser fallen oder so. Und das wollte man ein bisschen einschränken. Da gab es schon extreme Ansagen vom Cruise Director, dass die Leute doch ein bisschen darauf achten sollen, dass die Dinger wieder zurückkommen.
Ja, also genau das ist der Punkt. Also das wurde bei AIDA, war es eben bisher so, wie du es beschrieben hast. Man konnte sich die einfach nehmen, ob man jetzt eins, zwei oder drei genommen hat, war relativ egal, sage ich mal. Also es gab vor Jahren schon mal einen Versuch, da hat man dann quasi auch Kassen aufgestellt und musste dann pro Handtuch, glaube ich, 10 oder 20 Euro Kaution, wurden einfach das Bordkonto gebucht, die jetzt wieder zurückgebucht worden sind, wenn man sie wieder zurückgegeben hat. Hat aber das Problem, dass, wenn man halt vielleicht ganz früh morgens mal in den Pool wollte, die Kasse noch nicht offen war. Ne? Also war nicht so praktikabel. So. Wurde auch dann wieder abgesetzt. So, dann gab es aber genau dieses Problem, das du beschrieben hast, gerade auch in der Karibik. Leute haben bei Landausflügen am Strand gesagt, oh, das sandige Handtuch, ach, lass ich einfach da. Ne? Ja. Nehme ich wieder nicht mit zurück zum Schiff, ist doch nur lästig und so weiter. So dass es dazu kam, dass in einem Monat plötzlich nicht 10 bis 20 Handtücher pro Woche weg waren, sondern auf einmal plötzlich 600 Handtücher. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Problem. Ich habe es vorhin gesagt, gewaschen wird nachts und tagsüber nur gebügelt und zusammengelegt. Das heißt, wenn tagsüber plötzlich die Handtücher ausgehen, dann sind die weg. Also dann gibt es keine neuen, weil die werden erst nachts gewaschen. Und deswegen hat eine Dame auf dem Schiff eben genau dieses System eingeführt. Und die haben wir auch persönlich kennengelernt, weil die hat die Führung gemacht mit uns durch die Wäscherei. Die sicherlich in einigen Foren, glaube ich, schon bös beschimpft worden ist für genau dieses Ding. Ich meine, ich muss gestehen, ich finde es auch hart, dass man sagt, okay, es gibt wirklich nur ein Handtuch. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Karibik, ich gehe irgendwo an den Strand, ja, ich brauche eins, um mich draufzulegen und vielleicht ein zweites, um mich abzutrocknen.
Ja, klar.
Und wenn ich eben keine Chance habe, ein zweites zu kriegen, dann finde ich das ein bisschen schwierig. Aber zumindest laut Ihrer Aussage möchte man dieses System zumindest in den warmen Fahrgebieten auf allen Schiffen einführen. Mhm. Ich bin gespannt, was das für Rückmeldungen geben wird. Ich meine, momentan ist AIDA ja schon ein bisschen leidgeplagt mit den Rückmeldungen der neuen Barkarte. Jetzt gehe ich wieder auf so negative Themen zum Ende.
Nein,
also Wäscherei war wie gesagt super spannend und ich glaube, dann kann man nur den Aufruf machen, in der Tat, nehmt nur die Handtücher, wie ihr braucht und bringt sie auch zurück und habt im Kopf, sie werden nur nachts gewaschen. Wenn Handtücher ausgegeben sind, dann sind die weg. So. Und denkt an den RFID-Chip. Also, ja, genau. Sie meinte, sie geht manchmal schon am letzten Tag bei der Ausschiffung im Hafen mit dem Gerät mal durch die Reihen, aber sie haben noch keinen rausgezogen bei den Koffern. Das trauen sie sich dann doch noch nicht. Aber es wäre zumindest, oder auch nachts vor den Kabinengängen, man könnte mit dem Gerät mal an den Koffern langlaufen. Selbst die berühmten Hängematten haben diesen RFID-Chip. Und sie erzählt als Anekdote, also auch eine Hängematte war mal in einem Koffer. Aber es wurde da nichts gemacht. Gut, und dann Highlight zum Abschluss der Führung natürlich die Brücke. Ja. Also, das muss ich sagen, wenn man auf der Brücke, auf dem Brückennock steht und dann wirklich über dem Wasser, da ist ja im Boden auch so ein riesengroßes Fenster, wo man dann sozusagen wirklich unter sich nur das Meer und am Schiff seitlich entlang schauen kann, das war schon eine ganz tolle Perspektive. Oder auch vorne raus. Also, faszinierend. Wahnsinn. Und wir waren da auf der Brücke auch fast, jetzt muss ich lügen, aber sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde. Wirklich mit dem Staff-Captain lange erzählt, hat viel erzählt, viele Fragen gestellt. Also das war echt eine Geschichte, wo ich sagen muss, wow, tolles Highlight am letzten Seetag. Und würde es glatt nochmal machen. Trotz des
Preises. Muss ich doch auch mal machen. Weil also, Großes bietet das jetzt auch an. Aber ich glaube, auf die Brücke geht's nicht.
Ja, also man durfte auf der Brücke auch keine Fotos machen. Man durfte keine Fotos in die Brücke hinein. Nach draußen kein Problem. Aber es gab zumindest dann am Ende, Fotograf war dabei, nochmal von jedem ein Erinnerungsfoto auf der Brücke, dass man das auch nachweisen kann. Hier war ich. Ja, also genau. Und im Maschinenraum durfte man auch keine Fotos machen, logischerweise.
Ja, klar.
Sicherheitsthematik. Aber nee, war echt eine tolle Geschichte und wirklich, ich würde es wirklich trotz des Preises, ich glaube, uneingeschränkt jederzeit wieder machen. Ja, weil ich glaube, das sind Dinge, mal wirklich hinter den Kulissen, das ist einfach.
Die man so nicht auf dem Schirm hat,
Schirm. Nee, gar nicht. Mhm. Ja. Also von daher, ja, war wirklich toll. Toll. Ja. Also muss ich einfach mal so festhalten. Genau.
Jetzt haben wir auch einen schönen Abschluss.
Ja, den ich fast vergessen hätte, Gottes Willen. Ja, dann bleibt uns doch nur zu sagen, wieder vielen Dank, dass ihr auch nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge. Jetzt setze ich ja voraus, dass das die erste Folge nach der Sommerpause ist. Aber macht auch Sinn irgendwie, ne?
Nee, das machen wir ja auch so.
Ja. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast. Und dann gibt es noch viele, viele weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende und interessante Kreuzfahrtgeschichten.
Richtig.
Jetzt bist du dran.
Bei Instagram, könnt ihr uns natürlich auch, da werden wir natürlich mal ein paar Impressionen einstellen. Ich schicke dem Olli auch gleich noch
Fotos. Ja, bitte, unbedingt.
Und bei Spotify könnt ihr uns bewerten, wenn es euch gefallen hat und uns auch einen Kommentar da lassen. Natürlich könnt ihr auch eure negativen Meinungen für euch behalten. ansonsten bleibt mir nur noch ganz liebe Grüße zu sagen an die Kollegen, die auf dem Ship-Visit dabei waren und auf die lieben Gäste, falls uns jetzt jemand zuhört, der auf der AIDA Prima war, die Verrückten unten in der Ballermann bei Kassel, das waren wir. Tui Cruises hat die Full Metal Cruise, wir hatten die Ballermann bei Kassel und ja gut, okay. Aber war sehr, sehr lustig.
Vielleicht noch ergänzend dazu, ich meine, wenn ihr mal Vorschläge habt für Themen, die euch wirklich interessieren, über die wir mal sprechen sollen, schreibt uns gerne jederzeit auf www.2mann-in-einem-boot.de. ein Wort durchgängig geschrieben, findet ihr unsere Kontaktdaten und gerne Wünsche dalassen, was euch interessiert. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und glückliche Reisen. Und ahoi, alle Mann von Bord. Ja, Thorsten, ich habe die Sommerpause ja auch noch ein bisschen genutzt. Wir hatten mal über das Thema Eventreisen gesprochen. Du erinnerst dich vielleicht. Oh ja. Ich habe ja einige Leute aus verschiedensten AIDA-Foren mal angeschrieben und habe auch mit manchen telefoniert. Wir haben ja auch schon ein langes Interview geführt. Ich glaube, ach so, und ich habe einen spannenden Beitrag gesehen über die Tattoo-Cruise von Mein Schiff. Und wenn ich alles zusammennehme, weil wir haben uns ja, glaube ich, gefragt, ist das denn ein Thema, wo man eine ganze Folge irgendwie mit füllen kann? Ich glaube,
ich hatte eine Kundin auf der Tattoo-Cruise, fällt mir gerade auf.
Ach so.
Ja. Ich hatte eine Kundin auf der Tattoo-Cruise.
Ja, also ich glaube, das Bild ist nicht ganz homogen, uneinheitlich, um es genau zu sagen, aber so ein bisschen was, finde ich, können wir, glaube ich, schon erzählen mittlerweile. Und wir haben ja auch das tolle Interview eben von einem Crewmitglied. Ich glaube, wir sollten als eine der nächsten Folgen mal das Thema Eventreisen definitiv nochmal ansprechen oder nochmal angehen.
Zumal da aktuell die Full Metal Cruise läuft. In zwei Wochen ist die Meerbeat. Die Meerbeat kommt ja auch mit den Fantastischen Vier an Bord. Und dann kommt noch eine Dartsreise und auch die AIDAs machen ja ihre Festivaltouren. Und
ja,
ihre,
wobei ich gesehen habe, Mein Schiff ist schon sehr fleißig, mittlerweile mit Event-Crews.
Ja, die einen oder anderen funktionieren, manche funktionieren auch nicht so gut von den Buchungszahlen her. Also
aber sie machen es.
Gerade die Meerbeat, die war wohl nicht so toll gebucht.
Kann man daraus schließen, dass die Fanta 4-Fans keine Kreuzfahrer sind?
Ja, ich bin mir nicht sicher, aber da können wir ja dann in der Folge drüber reden. Ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Full Mad Cruise Konzept komplett immer auf andere Sachen ausweiten kann. Ob das so gut funktioniert, bin ich mir nicht so sicher.
Okay.
Aber da reden wir dann in der Folge drüber.
Wir machen auf jeden Fall eine Folge drüber. Ich glaube, das lohnt sich definitiv. Ja, ansonsten, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
Bis dann.
Bis dann.